Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute, das E-Rezept. Geniestreich oder Wahnsinnszart? Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Dr. Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Marc Lahnfeld, ebenfalls Hausarzt in einer Hausarztpraxis in Bremervörde mit einer Vorgeschichte in der Anästhesie und Intensivmedizin und in meinem Umfeld so als Computerfuzzi bekannt.
Ja, schön, wir sind heute zu dritt im Podcast. Freut mich sehr.
Hallo Marc.
Wir haben uns heute vorgenommen, mal über das E-Rezept zu sprechen. Der Grund ist, dass das E-Rezept zum 01.01.2024 jetzt gesetzliche Pflicht wird und in vielen Praxen gerade hektische Umstellungsprozesse laufen, wie ich das so mitbekommen habe. Wie sieht's denn bei euch so aus mit der Funktionalität vom E-Rezept? Läuft da schon was?
Also, bei mir läuft's genauso wie im Titel beschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Geniestreich wird oder eine Wahnsinnstat ist. Aber im Moment legt es bei uns in der Praxis schon viele Prozesse lahm. Aber ich hoffe, dass wir da einen Nutzen von haben und da werden wir uns sicherlich im Podcast noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen.
Bei mir läuft die Sache seit Oktober. Ich denke mal, wir werden gleich darüber sprechen, dass es auch hätte früher sein können, wenn es nicht bestimmte Probleme gegeben hätte. Und ich denke mal, es kann Genie sein, das Ganze. Es hat auch sehr viele Vorteile, aber es müssen auch noch Fehler ausgeräumt werden, um das auch für alle verfügbar zu machen, dass es für alle funktioniert.
Und schon wird klar, warum wir den Marc dazu geholt haben, weil der der einzige von uns dreien ist, der das E-Rezept schon richtig gut am Laufen hat in seiner Praxis.
Um ein bisschen Hintergrundinformationen dazu zu liefern. Bisher haben wir Verordnungen auf einem rosa Rezept verordnet für gesetzlich versicherte Patienten auf dem sogenannten Muster 16. Und es ist jetzt in den letzten Monaten, beinahe Jahren, da probiert worden, eine digitale Lösung zu implementieren, um eben diese Verordnungen als digitales Rezept auszustellen. Christian, du hattest mal ein paar Zahlen und Hintergrundinformationen zusammengetragen, um wie viel Verordnungen, was für Zahlen es denn da überhaupt geht, ne?
Ja, also das Muster 16 wird ungefähr 500 Millionen Mal pro Jahr ausgestellt und das sind natürlich irre Prozesse, die dahinter sind, denn das ist ja nicht nur das Ausstellen und Drucken bei uns in der Praxis, sondern es wird dann in der Apotheke nochmal bearbeitet, von der Apotheke zur Krankenkasse geschickt, dort wird es eingescannt, je nachdem wie gut lesbar das ist, muss es nochmal manuell nachbearbeitet werden, bis es statistisch auswertbar ist. Und neben der Verschlankung der Prozesse bei uns in der Praxis, was die Verordnung betrifft, was sicherlich unser Hauptaugenmerk heute in der Folge wird, ist aber natürlich im Hintergrund, sind das irre Kosten für den Druck zum einen und natürlich irre Verwaltungskosten, die entstehen, wenn man das Ganze einscannen will und um es statistisch auswertbar zu haben. Und dahinter stehen die kleine Summe von 48,8 Milliarden Euro, der zweitgrößte Ausgabenblock im Gesundheitssystem.
Wie ist denn dieser Digitalprozess jetzt eigentlich aufgesetzt? Marc, du bist ja so ein Computer-Fuzzi. Wie kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen, wie jetzt und wie die Voraussetzungen sein müssen, dass man diese Muster 16 Verordnungen vom Papier jetzt eben in digitaler Form ausstellt?
Erstmal musst du ja an die Telematik überhaupt angeschlossen sein. Das heißt, du musst den Connector haben, du musst die entsprechenden Karten haben, du musst die Kartenlesegeräte haben. Jetzt beim E-Rezept war es so, dass die Software auch noch sich mit TLS-Verschlüsselung identifizieren musste, also den Connector und die Software, was zumindest bei mir so nicht eingerichtet war. Das musste dann erstmal noch geschehen. Da muss man erstmal dahinter kommen. Und man braucht den Arztausweis. Ehrlicherweise, ich glaube, es gibt drei Versionen von Arztausweisen, die aber irgendwie nur Version 2 im Namen tragen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls war ich total unsicher, welchen Arztausweis ich eigentlich brauche und ob ich den richtigen habe und habe dann auch festgestellt, dass es dann auch mal einer Wahl abgelaufen war, sodass man es also auch nicht benutzen konnte. Naja, und letztendlich muss das PVS das anbieten, aber da das ja eine KBV-Pflichtfunktion ist, sollten das alle PVS mittlerweile haben.
Das heißt, um ein E-Rezept auszustellen, wird also die Verordnung im Praxissystem erstellt und im regulären analogen System auf Papier wurde das einfach an den Drucker geschickt und dort wurde ein Rezeptformular mit der Verordnung bedruckt. Beim E-Rezept funktioniert es so, dass die Verordnung, wenn sie quasi abgeschickt wird, erstmal ein Verschlüsselungssystem durchlaufen muss, also in einem Kartenterminal muss ein Arztausweis gesteckt sein und der jeweilige Arzt muss sich mit seiner persönlichen PIN dann identifizieren. Der, wenn das abgeschlossen ist, dann wird dieses E-Rezept über die Telematik-Infrastruktur, also die gesicherte Verbindung in das medizinische Datennetz, auf einen Server bei der Krankenkasse hochgeladen. Bin ich soweit richtig?
Ja, man kann es auch ein bisschen leichter erklären. Also früher haben wir das Rezept im Computer ausgestellt, gedruckt und dann unterschrieben und dem Patienten in die Hand gedrückt. Und heute wird das Patient im Computer vorbereitet. Das liegt dann als gespeicherte Version vor. Und anstatt, dass ich auf die Taste Drucken drücke, stricke ich auf die Taste Versenden. Und dann gibt es eine digitale Signatur. Das ist in der Regel der Fälle mit einer Zahlenkombination. So ähnlich wie der PIN bei der Bankkarte, nur sechsstellig in diesem Fall. Dann ist das praktisch gleichzusetzen mit unserer Unterschrift und das digitale Rezept wird jetzt nicht dem Patienten in Papierform übergeben, sondern es wird an einen Rezeptserver der Krankenkasse geschickt. Der Patient kann das von diesem Rezeptserver in der Apotheke über seine Versichertenkarte abholen oder über die App auf dem Handy.
Und dann sind wir ja schon da, wo wir eigentlich hin wollen. Jetzt weg mal von dem technischen Darstellen, wie das Ganze funktioniert. Was sind denn die Vorteile von einem digitalen Verordnungsprozess? Natürlich, dass wir Medikamente, die wir bisher auf einem Papierzettel ausgedruckt haben, jetzt digital verordnen, ist im Prinzip für den Patienten einfach, weil er geht mit seiner Gesundheitskarte in eine Apotheke. Und dort wird die Gesundheitskarte eingelesen, auch in einem Kartenlesegerät und dann kann das Rezept quasi von dem Apotheker eingesehen werden und wird dann ausgedruckt. Was sind denn so die Vorteile darüber hinausgehend für uns Ärzte oder Patienten? Was denkt ihr?
Marc, du hast da die längsten Erfahrungen. Fang du doch mal an.
Ja, gern. Also es ist so, dass für mich der Prozess des Rezeptüberprüfens besser ist. Also ich habe vorher die Rezepte einfach im Karteikasten gehabt, verheddert mit irgendwelchen Büroklammern. Wir haben rote Büroklammern, wenn jemand seine Versichertenkarte noch nicht abgegeben hat. Und alleine das Händische ist teilweise schon ein Riesenchaos und kostet Zeit, Nerven und Konzentration. Mir fällt es persönlich leichter, eine Liste auf dem Bildschirm anzuschauen, wo ich auch direkt in den Patienten reinklicken kann, wenn ich mich frage, wieso hat denn der Patient das und das bestellt oder passt das überhaupt? Und eigentlich der größte Vorteil, den man hat, ist für die Patienten, aber dann letztendlich auch für die Praxen, nämlich, dass die Patienten nur einmal im Quartal derzeit kommen müssen, um ihre Versichertenkarte abzugeben, ist auch völlig egal wann. Ich würde mal vorschlagen, sie sollte vorliegen, wenn man irgendwelche Formulare herausgibt, um sich nachher Probleme zu ersparen. Aber die Patienten brauchen nicht mehr in die Praxis zu kommen, um die Rezepte abzuholen. Und das ist natürlich auch für die, den Andrang an der Eingangstür der Praxis und für das Aufrechterhalten des Praxisflusses und auch für Diskretion ist das eine gute Sache. Und wenn die Patienten ein Folgerezept bekommen und ich die jetzt dafür nicht sehen muss, brauchen sie auch nicht in die Stadt fahren oder 20 Kilometer meinetwegen, kommt bei mir hier durchaus vor, um das Rezept abzuholen, sondern sie fahren in die nächste Apotheke oder sie fahren halt, ich sag mal, entweder die Nachbarapotheke oder halt auf die Marienplatzapotheke in München, wenn es die gibt. Ist völlig egal, weil es regional unabhängig ist und das ist echt gut.
Also ich bin da auch eigentlich ganz positiv gestimmt. Ich gehe davon aus, dass der Transfer von dem analogen Rezept zum digitalen Rezept wehtut, weil da noch jede Menge Hürden, Baustellen, nicht perfekt zu Ende gedachte Prozesse sind, was auch ärgerlich ist und unseren Praxen sicherlich für Frust, Mehrarbeit und auch Geld letztendlich bedeutet auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite werden wir aber zukünftig nicht auf das Digitale verzichten wollen, weil viele Prozesse aus meiner Sicht zumindest oder ich mir erhoffe, dass sie wesentlich schlanker sind. Marc hat das schon ganz gut beschrieben.
Ja, es wäre natürlich großartig. Wir könnten alle Verordnungen per E-Rezept jetzt ausstellen. Der Nachteil, den ich sehe und was das Ganze so ein bisschen sperrig macht noch in der Praxis, ist, dass wir ja viele Verordnungen nach wie vor auf dem herkömmlichen Muster 16 ausstellen müssen. Also wir können ja jetzt zum Beispiel Verbandmittel oder Teststreifen nicht auf einem E-Rezept verordnen. Das heißt, ein Patient, der bei uns in der Praxis zum Beispiel eine infizierte Wunde versorgt bekommt, der kriegt dann das Antibiotikum-Rezept als E-Rezept, muss aber die Verbandsmittel noch mit dem analogen Rezept in der Apotheke holen.
Und das Octenisept-Spray auf Privatrezept.
Auf Privatrezept, genau. Ja. Das heißt, die Privatpatienten haben diesen Mehrwert, der tatsächlich mal da ist, wenn es funktioniert, auch noch nicht. Auch BTM-Rezepte sind nicht übers E-Rezept verordnenbar, sondern weiter über die BTM-Rezeptvordrucke zur Verordnung, auch die Verordnung von Hilfsmitteln, die Verordnung von Sprechstundenbedarf, die Verordnung von DIGAs, also den digitalen Gesundheitsanwendungen. Das ist alles noch nicht auf E-Rezept verordnenbar und das ist immer nachteilig, wenn wir so ein duales System haben, so einen halb digitalisierten Prozess, einen halb analogen Prozess. Das finde ich immer, was ja in den nächsten Wochen dann noch ein bisschen unkommod sein wird.
Wochen? Du Optimist? Monate? Jahre?
gut. Ja. Die Digitalisierung, die nimmt doch so Fahrt auf im Moment, da kann man doch mal in Stunden rechnen. Ja?
Nein. Wir sind in Deutschland, das wird gründlich gemacht. Ja, digital kommt von Digitus dem Finger, ja, das ist alles Handarbeit.
Gut ging das denn bei euch in den Praxen einzurichten? Also bei mir war es wirklich eine knappe Woche Blut, Schweiß und Tränen, bis das Ganze gelaufen ist. Hintergrund bei mir in der Praxis ist der, dass ich quasi drei verschiedene Anbieter habe, die diese ganzen Digitalanwendungen für mich ja bereitstellen. Ich habe ein PVS, also ein Praxisverwaltungssystem, das ist von einer Firma. Ich habe den Connector und den Zugang zur Telematik-Infrastruktur von einer anderen Firma und dann habe ich noch zur KIM-Verschlüsselung, also zur Nachrichtenübermittlung, das ist quasi die dritte Komponente der Telematik-Infrastruktur, da habe ich eine dritte Firma und alle drei Firmen mögen sich nicht sonderlich gerne, sind miteinander in Konkurrenz und jede kann sich halt dann prima rausziehen, wenn irgendwas nicht läuft und einfach sagen, also von unserer Seite aus funktioniert das alles perfekt. Wie sind denn eure Erfahrungen? Marc, ich glaube, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht, ne?
Ja, in jedem Fall. Ich habe kürzlich auch mal die Gelegenheit gehabt, bei der Gematik oder auf einer Veranstaltung der Gematik dazu zu sprechen. Und das ist etwas, was ich jetzt seit Jahren beobachte und immer wieder auch verbalisiert habe, dass es einfach eine Fehlkonstruktion gibt in der Gematik, in der Telematik-Infrastruktur allgemein. Es sind ja nicht nur drei Anbieter. Ich habe auch noch, also ich habe ja zum Beispiel den Anbieter für mein sicheres Netz, also für die Telematik an sich. Dann habe ich den Connector-Hersteller, ich habe mein Softwarehaus, ich habe den PVS-Hersteller, ich habe die Ärztekammer für den Arztausweis und so weiter und so fort. Also man kann sich vorstellen, man ist praktisch bei einem Speichenrad in der Mitte von diesem Wagenrad und muss sternförmig all diese Protagonisten anrufen. Was, wenn man dann weiß, man ruft da ja nicht an und hat sofort jemanden in der Leitung, sondern man hängt in Warteschleifen. Das bedeutet, es ist teilweise wirklich hartes Brot, wenn was nicht funktioniert, dort weiterzukommen. Und das, was dazukommt, die Protagonisten wissen voneinander nichts. Also warum das bei denen nicht funktioniert und hier diese Geschichte funktioniert, da heißt es immer nur, bei uns ist das nicht, sie müssen sich an den wenden. Ja. Und das ist ein bisschen so wie Asterix, der Passierschein A830. Und das müsste ganz anders sein, dass man außerhalb dessen sich befinden würde und würde quasi wie in die Telematik-Bubble hineingreifen und sich herausholen, was man braucht. So hätte das aufgesetzt werden müssen. Und so ist aber die ganze Arbeit auf uns Praxen exportiert worden. Also wir müssen praktisch die Arbeit machen und die Beta-Testung für etwas, was relativ schlecht konstruiert worden ist.
Ja, also da muss ich jetzt mal gleich meinen Verbandshut aufziehen. Das ist ja eines unserer größten Probleme, dass der Wechsel zur Gematik praktisch ganz viele Praxen auch die Arbeit erschwert und die Abläufe erschwert. Und wir bekommen eben keine Erleichterung, sondern wir zahlen mehr, wir haben mehr Arbeit und das darf nicht sein. Jetzt muss ich aber sagen, um auch zur Eingangsfrage zurückzukommen, das E-Rezept ging bei mir total leicht. Also, ich habe genau diese Erfahrung nicht gemacht. Ich habe tatsächlich letztes Jahr irgendwann im Sommer oder Anfang des Jahres schon, also als es ging, probeweise mal umgestellt und musste nur einen Drucker einstellen und dann ging's.
Du hast aber ein System aus einer Hand.
Nee, auch nicht.
Okay.
Also doch, ich habe das PVS-System und der Connector-Anbieter ist aus einem System, richtig? Und dann kommen natürlich noch all die anderen Systemanbieter, die ihr jetzt aufgezählt habt, dazu. Aber unabhängig davon hat es bei mir dann an anderen Stellen gehakt. Also da will ich jetzt, die EAU hat bei mir jetzt knapp eine Woche die Praxis lahmgelegt, weil was nicht funktioniert hat. Also ich will jetzt mal gar nicht so auf diese Kinderkrankheiten abzielen, sondern da müssen wir die Gematik tatsächlich immer wieder und den Gesetzgeber immer wieder dran erinnern und einfordern, dass das in unseren Praxen eben leicht geht. Der Marc hat das schön beschrieben, dieses Reingreifen in die Bappel, dass wir nicht die Narbe sind im Rad, sondern dass wir praktisch in den Pool reingreifen, mit einem einfachen Zugang und dann eben die Dinge erledigen können innerhalb der Telematik-Infrastruktur, die wir als Ärzte erledigen müssen. Genauso wie die Patienten eben einen einfachen Zugang brauchen.
Das ist ja eigentlich das Traurige an der Digitalisierung im Gesundheitswesen, dass wir als Anwender uns eigentlich ja in erster Linie immer über Funktionalität von der ganzen Sache unterhalten oder eigentlich um Dysfunktionalität und nie jetzt konkret um Nutzen. Ja, auch wenn wir mal in Kontakt kommen mit den Herstellern oder den Anbietern dieser ganzen digitalen Lösungen, dann geht es meistens eigentlich um die Funktionalität, wenn wir mit denen sprechen. Was funktioniert nicht gut? Warum funktioniert es nicht gut? Es geht eigentlich nie in das nächste Level, dass wir wirklich sagen können, okay, wir haben einen echten Nutzen, wir könnten aber noch mehr Nutzen haben. Bei uns geht es eigentlich immer nur darum, ja, bei mir funktioniert es nicht so gut, warum funktioniert es bei dir eigentlich nicht so gut? Das ist eigentlich schade.
Das ist traurig und da würde ich jetzt gerne mal so eine veraltete Technik als Analogieschluss heranziehen. Facebook ist ja, lebt auch davon, dass es leicht ist. Ich melde mich an und dann bin ich der Betreiber einer Gruppe oder ich bin Mitglied einer Gruppe oder poste in meinem privaten Kanal vor mich hin. Relativ easy und einfach und unkompliziert. Wenn wir die Gematik da als Beispiel nehmen würden, dann ist es so, als wenn wir als Facebook-Nutzer praktisch in die Grundfunktion hinab müssten, um weltweit die Server einzustellen. So ungefähr auf dem Niveau liegt das Ganze. Das ist in einer gewissen Weise ziemlich absurd.
Ja, dass du so über Facebook redest, zeigt, dass du also noch so ein echter Boomer bist, ja?
Ja, ich bin richtig alt.
Ich glaube, die jungen Kollegen, die sowas hier hören, die kennen das zum Teil gar nicht mehr, oder?
Ja, das ist sowas,
das ist so
das
ein
ist sowas aus.
Geronten-Netzwerk, ja.
Ja, richtig, genau. Das war früher mal hip. Kennt ihr noch
StudiVZ, ja.
Ja, genau. Noch schlimmer.
Jetzt nochmal, kommen wir zum E-Rezept nochmal zurück. Wie habt ihr das bei euch in den Praxen denn von den Prozessen her geregelt? Weil es stellt sich ja doch ein bisschen was vom Prozess her um. Patient kam sonst in die Praxis und hat ein Rezept mitbekommen, entweder jetzt ein Akutrezept oder eben er hat sich eine Dauermedikation abgeholt. Das ist ja so 1:1 komplett nicht abbildbar. Wie macht ihr das bei euch? Wie ist bei euch der Prozess?
Ja, also vorher war es ja so, wie es eben schon beschrieben worden ist, ne, dass der Patient in die Praxis kam und auch wirklich reell in die Praxis kam und sagte, ich möchte ein Rezept haben. Und dann wurde das gedruckt und irgendwann zwischendrin unterschrieben. Den Prozess hatte ich eh schon selber bei uns in der Praxis geändert, so dass man die Rezepte bestellen kann, muss, ne, entweder über ein Rezepttelefon oder über, habe ich so, Zettel bzw. Formulare, wo man das draufschreiben kann, was man braucht. Kann man bei uns reinwerfen. Dann kannst du eine E-Mail schreiben, was auch immer. Aber eben nicht, möglichst nicht am Tresen stehen oder am Telefon sein, weil das alles überlastet ist. Und trotzdem ist es halt so, klar, da habe ich immer diese Muster-16-Formulare gehabt. Entweder in der Sprechstunde ad hoc zu unterschreiben oder eben gesammelt mit ein bisschen Zeit auch zum Kontrollieren und Plausibilitätsprüfen und so weiter. Jetzt beim E-Rezept ist es so, zumindest in unserer Software wird das Rezept ins System gestellt und man kann sich eine Liste aufrufen von E-Rezepten, die von Tag X bis Tag Y erstellt worden sind. Und jetzt bei meiner Praxisverwaltungssoftware kann ich auch einstellen, dass ich nur Patienten sehe, die ihre Versichertenkarte schon eingelesen haben, um sich andere Probleme auf anderer Ebene zu ersparen und kann die dann eben signieren. Und mein Horror war das gewesen, als ich das erste Mal davon gehört habe, oh Gott, jetzt muss ich für jedes Medikament meinen PIN eingeben von meinem Arztausweis. Na, dann werden schon die Fingerspitzen blutig, ne? Allein wenn man dran denkt. Und da gibt es ja zum Glück diese Komfortsignatur, wo man 250 Unterschriften generieren kann. Und die kann man, ich glaube, für maximal 12 Stunden aufbewahren. Und dann kann man die übrigens auch von verschiedenen Arbeitsplätzen rauspumpen. Glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wo sich ganz viele haben von den IT-Firmen, haben um den Finger wickeln lassen, nach dem Motto, ihr braucht an jedem Arbeitsplatz jetzt dann ein Kartenlesegerät. Das stimmt nicht. Genau. Man kann die Komfortsignatur auch einfach unterschreiben von jedem Arbeitsplatz, der zumindest im Connector bekannt ist. Und das macht es dann schon sehr komfortabel. Bei meiner Praxissoftware ist es so, dass ich dafür als Arzt angemeldet sein muss. Also der Benutzer hat die Funktion Arzt und dann oder Ärztin. Und dann kann man dort auch die Unterschrift leisten, das Rezept wegsenden.
Jetzt hatte ich das bei dir so richtig verstanden. Du kannst bei dir filtern nach Patient hat in dem Quartal die Chipkarte schon eingelesen. Ja. Und wenn er sie nicht eingelesen hat, kann kein E-Rezept generiert werden? Kann unser System nämlich nicht. Das wäre nämlich genau etwas, was ich auch sehr gerne von unserem System hätte.
Doch, es kann generiert werden, aber ich sende es dann nicht weg.
Du siehst in deiner Übersicht, die Chipkarte ist schon eingelesen bei dem Patienten und im anderen Fall siehst du das Rezept dann nicht zum Signieren.
Richtig, also wenn ich den Filter so einstelle.
Ja, so eine Filterfunktion, das wäre nämlich bei mir auch wichtig, weil das ist genau das Ding. Wir sehen ja nicht, ob jetzt ein Patient in dem Quartal sein Kärtchen schon eingelesen hat oder nicht, wenn für ihn ein E-Rezept angelegt worden ist. So ist das. Das ist im Moment auch eins unserer organisatorischen Probleme, die wir lösen müssen, weil das geht dann nur darüber, dass quasi unsere MFAs den Patienten, die ihr Kärtchen noch nicht eingelesen haben, also erstmal kommunizieren. Wir müssen erst ihr Kärtchen einlesen, bevor wir überhaupt ein Rezept anlegen können. Und das ist ja wiederum genau so ein Ding, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, das ist eben jetzt so dieser Abrieb, der bei diesen Umstellungsprozessen jetzt einfach anfällt, ja, dass einzelne Prozesse sich dann grundlegend tatsächlich ändern. Wie ist es denn bei dir, Christian?
Also, naja, Christian, wir beide haben ja ungefähr dasselbe System und ich bin kurz vorm Wechsel. Ich werde im Laufe des nächsten Jahres wechseln, aber das, was ihr zwei beschrieben habt, ist ja schon dahingehend spannend, dass wir haben rund 100 PVS-Systeme, 20 sind davon wirklich relevant, die spiegeln eigentlich den größten Teil des Marktes wider. Das heißt, wir haben 20 verschiedene Lösungen und da muss man natürlich schon schauen, jetzt auch in Zukunft, dass es nicht mehr darum geht, die Verwaltung einer Patientenakte und Abrechnungsdateien, das machen die Programme mehr oder minder alle gleich, sondern jetzt kommen tatsächlich zum ersten Mal höherwertige Funktionen in die PVS-Systeme und wir werden uns da auch überlegen müssen, bin ich mit meinem System zufrieden, will ich wechseln, habe ich einen anderen Performance-Anspruch und welche PVS-Systeme bieten mir diesen Performance-Anspruch? Ich bin, wie gesagt, von den Lösungen meines jetzigen Systems so unglücklich, dass ich wechseln werde. Ich beschäftige mich schon gar nicht mehr so sehr im Detail mit den Lösungen des jetzigen Anbieters.
Ich bin relativ zufrieden und ich möchte auch noch ergänzen. Du hast ja gerade gesagt, Christian, dass man bestimmte Sachen eben nicht auf dem E-Rezept verordnen kann. Aber es gibt auch Patientengruppen, bei denen das schwierig ist. Denn was ist denn mit Heimpatienten? Was ist mit Patienten, die von Apotheken beliefert werden? Was ist, es gibt ja solche stillen Briefkästen auch, wo Leute Rezeptwünsche reinschmeißen und die Apotheken das abholen. Oder ihre Rezepte da reinschmeißen und die Apotheken das dann ausliefern. Sowas ist alles nicht abbildbar. Und das ist, denke ich, auch vergessen worden, als man das eingeführt hat. Vielleicht hätte man mal in der Praxis fragen sollen, wie das Ganze funktioniert.
Du meinst, Marc, die hätten sich an der Wirklichkeit orientieren sollen?
Ja, ich weiß, crazy, ne? Aber manchmal ist das ja sinnvoll zu gucken, wie was läuft, wenn man Prozesse optimieren möchte.
Ja.
Da bin ich ja zu sehr Qualitätsmanager für, dass man, dass ich nicht so denken, dass ich nur so denken kann, sag ich mal.
Ja, die Gematik war ja beauftragt vom Bundesministerium für Gesundheit für die Umsetzung und die haben sich letztendlich am SGB V orientiert. Also die haben sich angeguckt, welche Vorgaben sind im SGB V und diesen Kanon haben sie abprogrammiert. Deswegen ist auch ist die Programmierung so, wie sie ist. Und diese ganzen Realitäten, dass ein Patient nicht in die Praxis kommen kann, dass der Nachbar das abholt, dass es eben diese Sammelbriefkästen gibt, all das ist ja im SGB V so nicht beschrieben. Und das haben wir vom Hausärzteverband erlebt, dass die Gematik tatsächlich sehr spät erst Praxishospitation gemacht haben. Und die waren da auch mächtig überrascht, dass zwischen Theorie und Praxis im Workflow unserer Praxen ein großer Unterschied ist.
Vielleicht sollten wir darüber sprechen, wie der Patient, also an dieser Stelle passt das auch, wie die Patienten da drankommen dann an das Medikament.
Oh
Da gibt es
ja.
ja unterschiedliche Wege. Der erste Weg, den ich gesehen habe, war, man kann das Rezept ausdrucken. Ne?
Ja.
Habe ich das erste schon gedacht, okay, also ein E-Rezept, jetzt drucken wir das aus. Das ist ja unglaublich. Ne?
Ja.
Aber dann kamen die anderen Wege aber zum Vorschein. Dann gibt es die Patienten-App für das E-Rezept. Das
Genau.
hat meine Mitarbeiterin, die da computertechnisch mit am besten ist, mal versucht und hat es nicht geschafft. Ja, deswegen würde ich mal sagen, Oma Brömmelmann mit 85 schafft das auf gar keinen Fall. Und dann gibt es eben die Frage mit der Versichertenkarte. Und die meisten Patienten sagen jetzt, ist das Rezept jetzt auf meiner Versichertenkarte drauf? Und dann muss ich mal sagen, nee, also wir haben das jetzt nicht geschafft, von meinem Computer aus das per Zauberstrahlen auf ihre Karte zu schreiben, sondern ihre Karte ist sozusagen der Schlüssel dazu. Und
Genau.
dann ist es im Telematikfachdienst hinterlegt, kann man dann auch so benennen. Ja, aber zumindest hier
Ja.
für Kollegen ist das ganz interessant, den Begriff zumindest zu kennen.
Ja.
Ja, ich bezeichne das immer so ganz vereinfacht als den Rezeptserver der Krankenkassen.
Ja.
Da sind wir beim nächsten Thema, nämlich wie klärt ihr Patienten auf darüber, dass jetzt in der Praxis das E-Rezept verwendet wird? Also wir machen es so, wir haben jetzt umgestellt im Lauf der letzten Woche, sodass wir jetzt gesagt haben, also defaultmäßig wird bei uns jetzt das E-Rezept generiert und nicht mehr das Muster 16 bedruckt. Wir hatten im Vorgespräch, Christian, ja, hattest du mir erzählt, du hast im Prinzip keine Lust auf jetzt Digitalschulung von Patienten. In der Praxis finde ich es jetzt relativ in Ordnung. Ich habe den Patienten einfach gesagt, wir stellen jetzt auf eine ganz neue, moderne Art von Rezeptverordnung um. Sie gehen einfach mit ihrer Versichertenkarte in die Apotheke, das wird dort eingelesen und dann ist das Rezept dort schon hinterlegt. Sie brauchen also gar keinen Zettel mehr mitnehmen, den Sie unterwegs verlieren können, sondern es ist alles schon da. Ich denke, auch da wieder ist immer so die Frage, wie man selber ja diesen Prozess auch findet. So spiegelt man das auch auf den Patienten in dem Moment, wo man selber davon überzeugt ist, dass das eigentlich ein ganz nützliches Tool ist, kann man das Patienten auch relativ kurz und bündig mitteilen. Ich habe bisher nicht viel Diskussionen führen müssen.
Also ich habe schon ein paar E-Rezepte ausgedruckt, eher so probeweise, also sowohl gedruckt als auch über die App, als auch über die Karte verschickt. Funktioniert eigentlich relativ gut. Ich habe es bei mir in der Praxis, wir hatten so viele Krankheitsausfälle und zwar so unruhig bei uns, dass ich in den letzten Wochen das von mir aus ein bisschen gebremst habe. Und wir haben jetzt zwischen den Jahren die Praxis zu für die Abrechnung und da mache ich mit den Mitarbeitern eine Schulung und dann starten wir im Januar.
Also ich muss sagen, ich habe viel mehr Diskussionen wegen der EAU. Das macht viel mehr Mühe in der Infektsprechstunde, weil man das auch 20 Mal sagt. Aber ich habe mir das so zurechtgelegt, dass ich den Leuten sage, hier, passen Sie auf, ich habe das Rezept schon weggeschickt. Dann gucken die mich erstmal an und sagen, ja, Sie kriegen keinen Zettel mehr mit, sondern das ist jetzt einfach hinterlegt und Sie können in jede Apotheke gehen in Deutschland und stecken einfach Ihre Versicherungskarte da ein und der Apotheker sieht, was ich Ihnen verschrieben habe. Erstaunlich erstmal, aber das führt dann schon dazu, dass die das hinkriegen. Das kriegen auch die älteren Leute hin und die finden das auch irgendwie alle cool.
Ja, das stimmt. Ich hatte heute eine Patientin, die musste nochmal das alte Muster 16 mitnehmen. Also ich musste das E-Rezept stornieren, damit ich ihr nochmal das Muster 16 ausdrücken kann. Sie hat gesagt, bitte noch ein letztes Mal. Ich traue der Sache noch nicht so.
Ein allerletztes Mal.
Ja.
Marc, sag mal, als alter Hase, wie reagieren denn die Patienten, wenn ein Teil der Verordnung aufs E-Rezept geht und der andere Teil nicht? Gerade so Infektsprechstunde.
Ja, das ist ein bisschen komisch. Also die Patienten haben bis jetzt nicht negativ darauf reagiert.
Okay.
Ich habe dann immer gesagt, hier, das ist jetzt für uns einfacher. Das sind da noch mehrere extra Klicks, wenn ich jetzt das eine nicht als E-Rezept mache. Aber das andere ist noch nicht abgebildet. Das kommt vielleicht auch irgendwann oder hoffentlich. Und also negative Auswirkungen habe ich nicht gehabt. Aber das ist schon ein bisschen, wie sagt man so, schon ein bisschen cringe, wenn man eigentlich alles auf E-Rezept macht und dann gibt man doch noch was auf Rosa oder auf Blau mit.
Ja. Aber das soll ja auch, glaube ich, im Lauf des nächsten Jahres sollen ja weitere Verordnungen dazukommen. Also denke sowas wie Verbandsmittel, Teststreifen, was wir vorhin sagten, Hilfsmittel,
ja.
Auch die Digas und Sprechstundenbedarf, das sollte dann auch übers E-Rezept verordnenbar sein.
Das ist aber auch so, dass manche Patienten auch ihre Versichertenkarte nicht haben oder die funktioniert nicht. Oder die waren halt im Krankenhaus. Irgendwie bei uns sind gefühlt 50% haben dann keine Versichertenkarte mehr, nachdem sie im Krankenhaus waren. Da muss man dann echt auch alle sensibilisieren, die die Patienten behandeln, dass diese Versichertenkarte immer wichtiger wird.
Ja, ich glaube, es geht auch gar nicht mehr ohne die Krankenkassen-App jetzt in Zukunft. Ne? Auch jetzt im Hinblick auf die elektronische Patientenakte, die ja jetzt als nächstes großes Digitalisierungsprojekt folgt.
Das stimmt. Aber wo wir gerade so schön dabei sind, was erhofft ihr euch denn von der Zukunft als wirkliche Arbeitserleichterung von dem E-Rezept?
Also natürlich ist ganz wesentlich, dass Patienten nicht mehr in der Praxis vorstellig werden. Also ich denke, dass in erster Linie ist es für mich eine Personalentlastung. Ja, ich kann auch direkt aus der Sprechstunde raus Rezepte wegschicken. Das ist auch sehr angenehm. Ich kann auch, wie Marc sagte, einfach strukturierter über die Verordnungen drüber schauen. Auch besser als vorne am Tresen, wo dann so eine Unterschriftenkladde bei uns immer liegt, wo einer von uns Ärzten einfach sich die Rezepte schnappt und signiert. Und auch das eben in der Folgeverordnung auch noch 100 Tage ja dann nachträglich einsehbar sind, das ist natürlich ein Riesenvorteil, ja, und echt eine Entlastung auch für uns.
Und Beispiel aus der Versorgung ist kürzlich ein Patient, der freitags mittags schrieb, er hätte so starke Schmerzen. Und das war dann so ein Zeitpunkt, wo mein Team schon weg war und ich mich da gefragt habe, oh Gott, jetzt muss ich ja meine eigene Praxis am Laufen halten. Was mache ich denn jetzt, um Gottes Willen? Und ich habe dem einfach ein E-Rezept dann geschrieben, kurz mit dem telefoniert oder ich glaube eine E-Mail geschrieben, ich weiß es gar nicht genau. Und der war ultra dankbar, der Patient, und musste eben nicht hin und her fahren. Ich musste nicht irgendwas ausdrucken, in der Apotheke hinterlegen, die sowieso schon zu hatte. Und der Patient wohnte, glaube ich, auch nicht so, dass das seine Apotheke gewesen wäre, die jetzt unsere Nachbarapotheke ist. Das heißt also, da kann man durchaus auch Vorteile generieren. Und es gibt noch einen Vorteil, weniger Missbrauch. Also es gibt ja auch Leute, die ihre Rezepte sich mehrfach ausdrucken lassen, nach dem Motto, habe ich verloren. Ja. Ne? Auch gerade bei im Rahmen der Nichtlieferbarkeit von, ich sage jetzt mal, Out-Idem-Präparaten. Und dass man dann eben einen kleinen, bisschen was als Reserve zu Hause hat. Und das geht mit dem E-Rezept nicht. Ne? Selbst wenn man sich noch 10 ausdrucke, dann sind wir wieder bei Ausdrucken, aber wenn man sich das ausstellen lässt, das E-Rezept ist ja über den QR-Code darauf direkt verbunden mit dem, was abgegeben ist. Das führt aber auch wiederum dazu, wenn das einmal rausgeholt worden ist und es stellt sich dann raus, heißt es die Packung hier auf dem Tisch, aber das war gar nicht das, was ich wollte, dann kann es nie wieder zurück in dieses System. Das ist auch noch ein kleiner Fehler, der auch zum gewissen Ausschluss führen wird und eigentlich eine Verschwendung darstellt.
Ja. Christian, wo siehst du die Vorteile des E-Rezepts?
Also ich finde das ganz spannend, weil die EAU, um vorne anzufangen, war ja eigentlich nur die Elektronisierung eines Papierprozesses. Da hatten wir ja gar keinen Mehrwert von. Wir haben eine Seite weniger gedruckt. Aber mit dem E-Rezept kommen zum ersten Mal diese Begrifflichkeiten Digitalisierung tatsächlich eine Bedeutung für uns in der Praxis, weil Prozesse umgedacht werden. Also ihr habt das schon beschrieben, so die berühmte Kladde vorne, die man am Tresen hat, wo man schnell was unterschreibt, diese dicken Bündel, die unterschrieben werden müssen, wo man die Patienten eventuell mühsam aufrufen muss oder wo die dann zur Post gebracht werden müssen von einem Mitarbeiter auf dem Heimweg. Das sind jetzt lauter kleinere Arbeitsschritte, die wegfallen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir viele liebgewonnene Prozesse neu denken und eventuell mit ein bisschen Hoffnung, wäre meine Hoffnung, springt da auch was Intelligenteres bei raus als das, was wir hatten.
Was denkt ihr denn, was wären jetzt noch Dinge, die jetzt wirklich in nächster Zukunft bezüglich des E-Rezept umgesetzt werden müssten? Also irgendwelche Probleme, die wir aktuell noch damit haben. Welche Funktionalität sollte jetzt noch schnell und zeitnah umgesetzt werden?
Naja, die Privatrezepte, Verbandsmittel, Teststreifen, der ganze Kram. BTM kann meinetwegen noch eine Zeit lang auf dem Nadeldrucker laufen.
Ja.
Das ist ja auch ein Medikament, wo vielleicht so eine Papierdokumentation aus Haftungsgründen gar nicht schlecht ist. Erstmal zumindest mit den Durchschlägen.
Mhm.
Aber ansonsten muss möglichst zügig der ganze Rest rein. Naja, also was spannend ist, ist, dass das E-Rezept sicherlich neue Möglichkeiten in der Praxis bietet und dass wir auf der anderen Seite eben ganz viele Baustellen in der Praxis noch haben, auch mit den Patienten lösen müssen. Das ist das, wogegen wir uns immer gewehrt haben, dass wir in der Praxis eigentlich nicht Testfall werden. Jetzt sind wir es doch geworden. Aber das E-Rezept hat auf der anderen Seite tatsächlich Möglichkeiten, die Versorgung zu verbessern und die Praxisabläufe runder zu gestalten. Und da wollen wir doch auch mitwirken dran. Und das ist ganz positiv. Wichtig für die Kollegen ist halt, wenn es da Probleme gibt, sollte man sich immer noch mal vergewissern, ob das tatsächlich an dem E-Rezept liegt oder an der Programmierung vom PVS-System.
In diesem Sinne, vielen Dank an euch, vielen Dank, Marc, dass du das erste Mal hier dabei warst. Ich hoffe, wir konnten allen Hörerinnen und Hörern einen interessanten Einblick geben in die Thematik rund ums E-Rezept aus Sicht von uns Ärztinnen und Ärzten aus der Primärversorgung. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Christian Sommerbrot und Marc Hanefeld. Und unser Thema war das E-Rezept, Geniestreich oder Wahnsinnstat?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Und hinterlasst auch gerne einen Kommentar auf unserer Webseite das-arztgespräch.de. Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Hintergrundinformationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.